Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir heute auf Römer 1, die Verse 18 bis 23. Römer 1, die Verse 18 bis 23. Hier geht es um Gottes Zorn über die Gottlosigkeit der Menschen. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Ihr dürft euch zum Gebet erheben. Danke, Vater, dass du uns zu diesem Gottesdienst gerufen hast und wir ja deinem Ruf gefolgt sind. Ja, zu deiner Ehre soll hier alles geschehen. Mache unsere Ohren wachsam und sensibel für dein Wort, welches wir gleich von unserem Bruder Jakob Czanke hören werden, sodass es auf fruchtbaren Boden fällt. Ja, zeige den Menschen, der Menschheit, die noch auf dem breiten Weg ist, deine Wahrheit auf, ja, sodass sie anfangen, dich zu verehren und nicht die Werke, die du erschaffen hast, und sie diese mit deiner Herrlichkeit vertauschen. Denn, wie wir auch im Prediger lesen, heißt es, es ist alles vergänglich und ein Haschen nach Wind auf dieser Erde. Auch danke ich dir, dass du ein großer Gott bist, dem nichts entgeht, Herr, dem nichts zu groß ist, weder unsere Probleme, unsere Sorgen oder unser Leid. Du weißt, was uns fehlt, wie wir eben gesungen haben. Ja, durch deine Hand geht alles. Du bist allgegenwärtig und lässt uns nie allein. Du tröstest uns, du stärkst uns, du begleitest uns auf all unseren Wegen. Ja, lehre uns bei allem immer auf dich zu schauen. Dir sei alle Ehre, Lob, Macht und wir sind dankbar, dich zu haben, Herr Jesus. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören zum heutigen Gottesdienst auf das Wort Gottes aus Matthäus 21, die Verse 10 bis 17. Und als er nämlich Jesus in Jerusalem einzog, das ist noch Palmsonntag, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Menge aber sagte, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Vers 12 ist bereits der Tag danach. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm, hörst du nicht, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, habt ihr noch nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob zubereitet. Und er verließ sie, ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Nach der Predigtreihenordnung würde der heutige Predigttext eigentlich erst ab Vers 14 beginnen. Es schien mir wichtig, ja für das rechte Verständnis des Geschehens und seiner Dynamik unverzichtbar, ab Vers 10 zu lesen. Zum einen, damit wir noch einmal die zeitliche Einordnung dieses Geschehens vor Augen haben. Es ist wohl der Tag nach dem Einzug Jesu in Jerusalem, also der Tag nach Palmsonntag. Bei Matthäus wird das nicht ganz deutlich, deshalb diese erklärenden Hinweise. Die Evangelien berichten ja nur winzige Bruchteile dessen, was im Leben Jesu alles passiert ist. Manches ist dann so komprimiert berichtet, dass die zeitliche Einordnung nicht mehr deutlich hervortritt. Also der Tag nach Palmsonntag, Jesus war über Nacht wieder in Bethanien gewesen, mit ziemlicher Sicherheit bei Maria, Martha und Lazarus. Am nächsten Tag, das ist jetzt unser heutiger Tag, von dem wir gelesen haben im Wesentlichen, kommt er wieder die kurze Strecke aus Osten über den Ölberg zurück nach Jerusalem in den Tempel. Und jetzt haben wir hier in diesen Versen zwei Gegenbewegungen. Um das zu erkennen, sind diese ersten Verse wichtig. Die Blinden und Lahmen in Vers 14, die kommen ja nicht einfach irgendwann zu Jesus. Bevor sie kommen, müssen andere gehen. Das ist die erste Gegenbewegung. Die einen gehen, die anderen kommen. Unser Thema ist Gott begegnen und darum geht es auch bei diesem Kommen und Gehen. Die einen begegnen Gott nicht, obwohl er ganz nah ist, unmittelbar da, die anderen begegnen Gott. Und damit verbindet sich natürlich die Frage an uns und unser Leben. Begegnen wir dem lebendigen Gott? Sind wir ihm schon begegnet? Laufen wir ihm noch davon? Verweigern wir uns der Begegnung mit Gott? Der Ort dieses höchst dramatischen Geschehens ist der äußere Vorhof des Tempels, der sogenannte Vorhof der Heiden. Diesen Bereich dürfen auch Nichtjuden betreten. Und hier hatte sich ein buntes Treiben etabliert, Geldwechsler und Händler beherrschten die Szene. Dabei muss man sehen, dieses kaufmännische Geschehen war im Grundsatz im Umfeld des Tempelbetriebs durchaus nötig, denn die Menschen kamen teils von weit her und die von weit her gereist waren, konnten in der Regel keine Opfertiere mitbringen. Die konnten sie nur vor Ort kaufen. Also war es durchaus ein Service gewissermaßen, wenn wir es mal positiv so darstellen wollen, ein notwendiger Service sogar, im Umfeld des Tempels die entsprechenden Opfertiere zum Kauf anzubieten. Das Gleiche gilt für die Tempelsteuer. Sie musste in der regionalen Währung, dem Schekel, der in Tyrus geprägt wurde, entrichtet werden. Denn römische Münzen mit dem Bild des Kaisers galten im Tempel als unrein. Allerdings, und jetzt kommt die wichtige Ergänzung und Einschränkung, was dieses Treiben betrifft. Es war ursprünglich außerhalb des Tempels angesiedelt, möglicherweise bis wahrscheinlich auf dem Ölberg, da sehr viele Zureisenden vom Jordantal kamen, über Jericho, Bethanien, über den Ölberg herüber. Dass dieses Händler- und Wechslergeschäft zur Zeit Jesu direkt in den Tempelvorhof verlegt worden war, wird in der Auslegung oft als Zeichen für die Gier der damaligen Priesterschaft gedeutet, die an den Standgebühren und vielleicht auch sonst noch kräftig mitverdiente. Dem Vorhof der Heiden war durch dieses Treiben die Ruhe zur Anbetung und Begegnung mit Gott genommen. Das war das eigentliche geistliche Drama, insbesondere eben für die gottesfürchtigen Heiden, wobei natürlich dieser Wechsler- und Händlerlärm den ganzen Tempel Platz überschattet und überschallt haben dürfte, aber besonders für die gottesfürchtigen Heiden, die nur bis hierher durften, die hatten gar keine Chance, auf eine gewisse Distanz zu diesem ohrenbetäubenden Getümmel, Geschrei zu entgehen. Anstatt der ehrfürchtigen und heiligen Atmosphäre eines Gotteshauses, eines Ortes der Anbetung und des Gottesdienstes erwartet sie marktschreierisches Getöse. Und da hinein fährt nun Jesus wie ein Berserker. Mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden, zitiert er Jesaja 56, Vers 7. Ein Bethaus für alle Völker dürfen wir auch in der antichristlich werdenden Endzeit nicht falsch verstehen. Keineswegs so gemeint, dass alle Völker hier ihre Götter anbeten dürften, wie in einem Friedensplan für den Nahen Osten und Jerusalem schon mal angedacht war. Das wäre ein typisch antichristliches Geschehen, vielmehr ein Ort der Anbetung des einen wahren Gottes Jahwe. Die Tische der Geldwechsel wirft Jesus also ebenso über den Haufen wie die Stände der Taubenhändler, Käufer wie Verkäufer treibt er vom Platz. Im Moment werden Unruhe und Chaos noch größer. Aber dann dürfte eine atemberaubende Stille, eine knisternde Spannung eingetreten sein. Die Zurückgebliebenen stehen mit offenen Mündern da. Sie müssen das, was gerade geschehen ist, erstmal verarbeiten. Die einen wundern sich, die anderen ärgern sich. Historisch gesehen hat Jesus damit zum zweiten Mal den Tempel gereinigt. Das erste Mal tat er es nach Johannes am Anfang seines Dienstes. Matthäus, Markus und Lukas berichten, dass er es zum Ende, wenige Tage vor seiner Kreuzigung, ein zweites Mal tat. Ein zweites Mal bringt Jesus das ganze fromme, äußerlich fromme Treiben vollständig zum Erliegen. Und liebe Geschwister, ich dachte, muss Gott nicht auch unser eigenes frommes Treiben immer wieder einmal zur Ruhe bringen, damit wir ihm wirklich begegnen können? Es ist ja ein Problem sowohl im privaten, persönlichen Leben wie auch im gemeindlichen Leben, dass auch im frommen Leben sich ein gewisser Alltag, eine Routine, ein gewisses Hamsterrad einschleifen können, indem die Form noch läuft, aber der Inhalt und heute beim Thema Gott begegnen, die persönliche Begegnung mit Gott in diesem frommen Treiben auf der Strecke bleibt. Und diese Gefahr, das beobachte ich bei mir selbst auch, ich vermute, euch geht es ähnlich, ist besonders groß, wenn unser eigenes Leben äußerlich ohne größere Probleme verläuft. Auch das gilt für unser privates Leben wie für die Gemeinde. Wenn sie geschäftig, fröhlich, treibend ihren Gang geht, alles läuft rund. Auch dann freuen wir uns über die Nähe Gottes. Wir wissen ja, dass sie nötig ist, aber wir spüren es nicht bis ins Mark, wie sehr wir auf ihn angewiesen sind, ganz und gar. Und es führt schnell dazu, dass wir seine Nähe nicht mehr von ganzem Herzen suchen. Psalm 30, Vers 7 und 8 sagt David, dem ging es ganz genauso. Ich sprach, als es mir gut ging, ich werde nimmer mehr wanken. Da sind wir stark, wenn alles rund läuft. Aber als du dein Antlitz verbargst, erschrak ich. Wenn nicht mehr alles rund läuft, dann kriegen wir schnell weiche Knie. Solange es gut geht, fühlen wir uns stark. Aber wenn Gott sein Antlitz verbirgt, wie es David sagt, wenn er nicht so handelt, wie wir es erwartet und vielleicht erbeten haben, wenn wir seinen Segen nicht mehr spüren, nicht mehr quasi mit Händen greifen können, sondern er sich verbirgt, zwischen die Sonne seiner Liebe, die alle Zeit scheint, wie es ein Lied sagt, aber eben manchmal durch Wolken verdeckt ist, dann merken wir, wie schwach und hilflos wir ohne ihn sind. dann suchen wir seine Nähe ganz neu, so wie es dann auch Psalm formuliert, 42, Vers 2. Wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Herr, zu dir. Auch die Situationen kennen wir. Da suchen wir die Begegnung mit Gott, weil wir merken, dass das Leben anfängt, ohne ihn zu beben. Die Zeiten sind nötig. Nicht wenige finden gerade und nur in solchen Zeiten zum Glauben, zur echten persönlichen Beziehung mit dem Herrn. Und so sehen wir es im Grunde genommen, ihr Lieben, auch hier, zugespitzt gesagt, die Satten und Zufriedenen, hier in Gestalt der Wechsler und Händler, sind auch am Haus des Herrn. Aber sie brauchen die Begegnung mit dem lebendigen Gott vermeintlich nicht. Sie schreien nicht mehr nach ihr. Ihr Leben verläuft auch so wunderbar und sie stehen anderen im Weg, Gott zu begegnen. Die nächste große Gefahr. Und sie müssen deshalb weg aus dem Weg geräumt werden, damit der Tempel wieder zu dem Ort werden kann, zu dem er bestimmt ist. Deshalb muss Jesus auch, um es wieder zu übertragen, geistlich in unserem Leben manches immer wieder aus dem Weg räumen, was die wirkliche persönliche Begegnung mit dem Herrn blockiert, behindert, beeinträchtigt. Die Wechsler und Händler samt allen Käufern hat er vertrieben. Die Menschen um Jesus werden erschrocken zurückgewichen sein. Die Frommen, die hohen Priester und Schriftgelehrten stehen schockiert am Rand. Wie doch der ganze kirchliche Wertegang durcheinandergebracht wurde, kennen wir ja in Kirchen und Freikirchen übrigens heute ganz genauso. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Und wer es wagt, auf irgendeinen Missstand hinzuweisen, zu sagen, Freunde, das ist aber doch nicht mehr biblisch, der wird ganz schnell mundtot gemacht, Nestbeschmutzer und so weiter und so fort. Wir wollen es uns ganz gewiss nicht an den Haaren in der Suppe aufhalten, aber da, wo Fundamentales schiefläuft, muss es genannt werden. Und auch in den frommen Gemeinden darf es oft nicht genannt werden. Alles hält den Atem an. Und mitten in diese Stille hinein bewegt sich jetzt etwas. Gerade haben wir die Bewegung weg von Gott, weg von Jesus gesehen und jetzt kommt die Gegenbewegung hin zu Gott. Aus den Ecken und Winkeln des Tempelvorhofs kommen sie gekrochen und gehumpelt, Blinde und Lahme. Bisher hat man sie kaum beachtet, vom allgemeinen Getümmel und Getöse waren sie völlig an den Rand gedrängt gewesen und jetzt rücken sie in den Mittelpunkt des Geschehens. Sie kommen zu Jesus, sie suchen die Begegnung mit Gott, sie suchen die Berührung mit seiner Macht. Auch das, liebe Geschwister, will ich übertragen auf unser geistliches, persönliches Leben. Was sitzt alles an ungeistlich Blindem und Lahmen in den Ecken und Winkeln unseres Lebens? Und lassen wir das zu Jesus. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir beten, wenn wir in den Gottesdienst kommen, bringen wir dieses Blinde und Lahme zu ihm und bitten ihn, Herr, mach das heil in mir, bring das in Ordnung, mach du es so, wie es deinem Willen gefällt und wie es deinem Wesen entspricht. Oft haben wir ja das Licht des Wortes Gottes im Kopf, aber es darf nicht in diese Ecken und Winkel hineinleuchten, wo das Blinde und Lahme sitzt. Und deshalb geschieht vielfach keine wirkliche Veränderung. Das Leben mit Jesus, liebe Geschwister, darf nicht im Kopf bleiben. Es muss unser ganzes Leben bestimmen. Dass wir also doch zum Herrn kommen und sagen, Herr, mach du mich neu, gestalte du mich um zu deiner Ehre. Mein Haus soll ein Bethaus heißen, hatte Jesus gesagt. Beten heißt Gott begegnen, mit ihm reden. Und wer Gott sucht, wer Gott begegnet, der erfährt seine Macht. Und das erleben sie hier, die Blinden und Lahmen, wir lesen, und er heilte sie. Wir könnten sinngemäß schätzungsweise sogar ergänzen, auch wenn es nicht dasteht, er heilte sie alle. Denn damals hat Jesus in der Regel wohl wirklich alle geheilt, die zu ihm kamen, denn das gehörte zu seinem einzigartigen Auftrag als Messias. Das war der Ausweis seiner Macht und Sendung. Das war das Zeichen des Reiches Gottes, das mit seinem Kommen angebrochen war. Und auch heute heilt Gott auf wunderbare Weise. Wann immer er will. Er hat ja dieselbe Macht heute, gestern, in Ewigkeit. Er heilt, wo er will. Nicht unbedingt jeden, wir dürfen es ihm aber zutrauen und wollen es von ihm in Zeiten der Not, der Krankheit auch wirklich erbitten. Und wir dürfen wissen, auch da, wo er nicht heilt, körperlich, jeder, der zu ihm kommt, wird getröstet und gestärkt. Jeder, der kommt, wird heilvolle Veränderung seines Lebens erfahren. Und deshalb dürfen und sollen wir zu ihm kommen, jeden Tag neu. Ganz besonders auch am Sonntag im Gottesdienst. Das ist ja nicht nur ein frommes Fest, wo wir hingehen, um unsere religiöse Pflicht zu erfüllen und unser geistliches Gewissen zu beruhigen. Ich denke noch zurück, ich glaube in meinem Geburtsort, ein kleines Dorf am Rande der Schwäbischen Alb war es, da war es üblich, dass am Sonntag zumindest einer aus der Familie in den Gottesdienst ging. Warum nicht die ganze Familie? Hat es nicht die ganze Familie nötig gehabt? Nein, man merkt da schon, da war sicher auch viel Glaube, aber da war auch eben viel frommer Schein. Man musste eben jeden Sonntag eine Abordnung hinschicken, damit die Familie gesellschaftlich im Gottesdienst vertreten war. Religiöse Pflichtberuhigung des geistlichen Gewissens. Das ist schon mal besser als nichts. Da ist immerhin noch ein Grundwissen von dem da, was eigentlich notwendig und wichtig ist. Auch wenn sehr viel über diesem Grundwissen hinaus verschüttet ist. Aber es ist natürlich zu wenig. Gottesdienst ist Zeit und Ort der persönlichen Begegnung mit Gott, wo er selbst uns einlädt. In der heutigen Zeit und in den damit verbundenen Umständen muss ich immer wieder darauf hinweisen, das gilt natürlich auch für kleine Hausgemeinden und Hausgottesdienste. Denn die Verheißung unseres Herrn heißt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und darüber hinaus dürfen wir sagen, was jemand beim besten Willen nicht schafft, aus gesundheitlichen, sonstigen Gründen, noch einen zweiten oder dritten zum gemeinsamen Singen, Beten und Hören auf Gottes Wort zu finden, da dürfen sich diese Geschwister auch online mit dem Gottesdienst der Gemeinde verbinden und in der Gemeinschaft dieser Gläubigen unter derselben Verheißung und demselben Segen stehen. Gewiss müssen wir auch sagen, ein Online-Gottesdienst ersetzt nicht wirklich vollwertig das Eingebundensein in eine physische Präsenz einer Gemeinde oder eines kleineren Kreises, auch von Geschwistern. Aber ich bekomme es leider immer und immer wieder mit, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt immer mehr Fälle, wo es auch Einzelne nicht mehr schaffen, irgendwo noch Geschwister zu finden, mit denen sie sich zu zweit oder zu dritt am Wort Gottes treffen können. Dramatisch, traurig, und dann bleibt die Teilhabe an einem Online-Gottesdienst und auch gegebenenfalls einem Online-Abendmahl. Mancher mag jetzt entsetzt aufschreien, ich sage es trotzdem, wenn in der Gemeinde Abendmahl gefeiert wird, zu Hause Brot und Wein zu haben und sich auch in die Abendmahlsfeier einer Gemeinde mit einzubringen. Wie gesagt, es sind Notlösungen, das ist nicht der Idealfall. Aber ich stelle immer mehr fest in den letzten Jahren, diese Notlösungen werden für immer mehr Menschen zur einzigen Möglichkeit. Deshalb dieser wichtige Hinweis. Und sie stehen unter derselben Verheißung, unter demselben Segen. Ja, liebe Geschwister, so wie diese Blinden und Lahmen dürfen wir im Gottesdienst im größeren Kreis einer Gemeinde, wie hier vor Ort, in Riedlingen in der Eichenau versammelt Oder eben auch im ganz kleinen Zweier-Dreier-Kreischen zu Hause dürfen wir seine Nähe und Gegenwart erfahren und seine Wunder sehen. Ja, man muss kein Charismatiker und Pfingstler sein, um Gott Wunder zuzutrauen. Nein, das gehört zum schlichten Vertrauen auf Gottes Wort und seine Größe und Liebe dazu. Das heißt, wir kommen mit unseren Nöten und Sorgen, mit unseren Schwächen und Krankheiten zusammen. Wir bringen sie gemeinsam vor Gott. Wir erwarten, dass er sich unserer Nöte annimmt, dass er eingreift, dass er machtvoll handelt. Auch da gilt ja, wo zwei unter euch eins werden. Das gemeinsame Gebet. Eine besondere Verheißung. Und zwei sind schon ein Ehepaar, beispielsweise. Und wenn wir an die Wunder denken, liebe Geschwister, auch da ist es immer wieder wichtig, den Begriff Wunder tiefer zu denken. Ist das Wunder kleiner, wenn ein niedergeschlagenes und verzagtes Gemüt wieder aufgerichtet wird? Als wenn ein Blinder wieder sieht, ein Lahmer wieder heil geht, ein Tauber wieder hört. Ich könnte mir vorstellen, liebe Geschwister, ich hatte in meinem Leben gelegentlich mit wirklich schwerst Depressiven zu tun. Und wenn ich an diese Menschen denke, da könnte ich mir vorstellen, dass mancher, der von solchen schweren Depressionen geplagt wird, sagt, ich würde lieber auf einen Arm oder ein Bein verzichten, aber dafür als fröhlicher Mensch leben. Wenn ein solcher depressiver, verzagter Mensch durch die Begegnung mit unserem Herrn wieder zum fröhlichen Menschen wird, das ist doch genauso ein Wunder oder vielleicht ein größeres, als wenn ein blindes Auge geheilt wird oder ein gebrochenes Bein. Gott tut Wunder auf die eine oder andere Art, wie und wann immer er will. Das dürfen wir ihm zutrauen. Und wir müssen auch sagen, wahrscheinlich eines der größten Wunder ist, wenn ein Mensch fröhlich Ja sagen kann zu Gottes Wegen, auch wenn sie nicht schön und leicht, sondern schwer und unangenehm sind. Wenn Gott eine Krankheit und eine Not nicht wegnimmt, aber den Glauben und die Kraft, sie zu tragen. Gott will ja nicht einfach, dass es uns gut geht, wie heute so oft leichtfertig in einem ganz menschlichen Sinn behauptet wird. Gott will, dass wir gut werden. Himmelweiter Unterschied, liebe Geschwister. Dass wir gut werden in einem zutiefst geistlichen Sinn. Nämlich immer mehr umgestaltet werden in sein Wesen. Und ich sage ganz deutlich, liebe Geschwister, diese letzte Art von Wunder, die vielleicht das Größte neben dem ist, dass ein Mensch überhaupt zum Glauben findet, dass er die Wege Gottes sagt, ja, zu Gottes Wege sind immer gut, wir singen so leicht schon seit Jahrzehnten, schon seit meinen Jugendkreiszeiten singen wir dieses Lied. Wie schwer ist es im Ernstfall zu diesen Wegen Ja zu sagen, wenn es ganz schwer kommt? Ich denke, wir werden diese Wunder in der vor uns liegenden Zeit mehr brauchen denn je, denn die Zeiten werden nicht besser. Hier sind nun Blinde und Lahme geheilt worden und das löst nun die zweite Gegenbewegung aus. Die erste war gewesen, die Händler und Geldwechsler mussten gehen, die Blinden und Lahmen durften kommen. Das war gewissermaßen eine äußere Bewegung. Die hat natürlich auch einen inneren Hintergrund, gar keine Frage. Aber es war zunächst mal ein stark äußeres Geschehen. Jetzt erleben wir eine stärker innere Gegenbewegung, ganz tief in den Herzen der Menschen. Die einen jubeln und beten an, loben Gott, die anderen murren und schimpfen. Über ein und dieselbe Sache, über ein und dasselbe Wunder. Die einen loben die großen Taten Gottes, die anderen verweigern die persönliche Begegnung mit Gott, obwohl er unmittelbar vor ihnen steht in Gestalt Jesu, des Sohnes Gottes. Hier geschieht die erste positive Bewegung durch die Kinder im Tempel. Die erste dieser Bewegungen. Sie brechen aus ihm ins Lob Gottes. Sie sehen die großen Taten Jesu und jubeln Hosianna, dem Sohn Davids. Dem Sohn Davids. Der Messias-Titel. Das ist ganz klar, was sie damit bekunden. Sie loben Jesus als den Messias. Und sie setzen damit fort, was die Massen am Tag zuvor, am Sonntag, erkannt und bekannt hatten. Jesus, der Gesalbte, der Messias Gottes, ist gekommen. Die Schrift hat sich erfüllt. Das Heil ist da. Das ist in diesem Bekenntnis zwangsläufig mit enthalten. Dieses ganze Geschehen von Palmsonntag und jetzt das Lob der Kinder ist ja nicht nur ein Lob Gottes, sondern eben auch das Bekenntnis, dass Jesus, der Sohn Davids, der von Gott verheißene Messias und Retter ist. Diese Menschen hatten erkannt, es ist das Heil uns kommen her voll Gnade und lauter Güte. Sie sind Gott in Jesus Christus wirklich begegnet, ganz persönlich. Sie haben ihre Herzen für ihn geöffnet. Diese zweifache Bewegung zu Gott hin, erst die der Blinden und Lahmen, die äußere und dann die innere der Kinder, die Gott loben und preisen, löst leider sofort und unmittelbar die Gegenbewegung aus, die Bewegung von Gott weg. Die Verweigerung der Begegnung mit Gott. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, wir müssen da innehalten, liebe Geschwister, die Wunder sahen, die waren Augenzeugen der unglaublichen Wunder Jesu, die er in der Macht Gottes tat. Als sie die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und Gott lobten, entrüsteten sie sich. Liebe Geschwister, ein ganz unglaublicher und ungeheurer Vorgang, führen wir uns das ganz real vor Augen. Da stehen diese hohen Priester und Schriftgelehrten da und sehen mit ihren eigenen Augen, wie Jesus Blinde und Lahme heilt. Er tut gewaltige Wunder, direkt vor ihren Augen. Sie sitzen in der ersten Reihe mit dabei als Zeugen seiner großen Taten. Wahrscheinlich stehen sie. Aber sie freuen sich nicht an dem Guten, das Jesus tut. Sie freuen sich nicht mit denen, die geheilt werden, deren Not gelindert, nicht nur gelindert, sondern beseitigt wird. Sie beugen nicht ihre Knie vor dem Gesalbten Gottes, den sie im Grunde längst erkannt haben. Erkannt haben müssen. Wir denken da immer zurück, liebe Geschwister, Johannes 3, die Begegnung des Nikodemus mit Jesus, ziemlich am Anfang der Wirkungszeit Jesu. Da kommt Nikodemus zu Jesus, in der Nacht schleicht er sich hin. Und dann ist ganz wichtig, was er sagt. Rabbi, sagt er, wir haben erkannt. Wir, der spricht für sich und für den Hohen Rat, zu dem er gehört. Der spricht für sich und die Schriftgelehrten, deren Repräsentant er hiermit ist. Rabbi, wir haben erkannt, dass Gott mit dir ist, dass du von Gott kommst. Schon damals. Sie haben es erkennen müssen. 3 Jahre haben sie ihn auf Herz und Nieren geprüft, jede seiner Worte, jede seiner Taten auf die Goldwaage gelegt. Und er hat sich durchgängig als der verheißene Messias erwiesen anhand seiner Taten und Worte. Und das letzte große Zeichen hatte sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer, die Auferweckung des Lazarus. Und der war schon 3 Tage tot gewesen. Das waren todsicheres Zeichen. Denn nach rabbinischer Lehre konnte solch ein Wunder nur der Messias vollbringen. Nach 3 Tagen einen Toten auferwecken. Denn da war nach jüdisch-rabbinischer Vorstellung die Seele endgültig vom Toten entwichen und war unwiderruflich nicht mehr zurückzuholen. Da haben die 3 Tage eine ganz besondere Bedeutung, auch an dieser Stelle, gerade als Zeichen des Messias. Das heißt, diese hohen Priester und Schriftgelehrten hatten alle Fakten auf der Hand und vor Augen. Aber sie wollten nicht glauben, was sie sahen, sie wollten nicht glauben, was offenkundig ist. Sie bleiben in der Verstockung gegenüber Gott. Wie viele Menschen, ihr Lieben, machen es heute genauso? Im Grunde müssen wir sagen, genauso macht es die breite Masse. Sonst sehe es das geistliche Leben in unserem Volk und Land, die Politik und alles andere ja ganz anders aus, wenn die breite Masse sich der Begegnung mit Gott nicht verweigern würde. Dabei müssen wir heute genauso wie damals sagen, dass ein allmächtiger Schöpfer ist. Das kann jeder sehen, wenn er nur die Augen aufmacht, der bereit ist, das Offensichtliche wahrzunehmen. Dass wir Erlösung von unserer Sünde brauchen, das kann jeder erkennen, der ehrlich ist zu sich selber. Dass die Bibel Gottes Wort ist, dieses wunderbare Buch und die Botschaft, die darin enthalten ist, kann jeder erkennen, der die Bibel liest und die Geschichte der Menschheit dann und die erfüllte Prophetie bis auf diese Tage damit vergleicht. Das stimmt, das passt eins zu eins. Und was wir heute erleben, schon seit etlichen Jahren, ist ja exakt das, was die biblische Prophetie für die Zeit vor der Entrückung und der sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn vorhersagt, seit 2000 und mehr Jahren. Die Erfüllung biblischer Prophetie ist für sich alleine schon ein absoluter Beweis für die Zuverlässigkeit der Bibel, der Heiligen Schrift. Es ist offenkundig. Jeder kann es sehen, jeder kann es überprüfen, jeder kann es wissen. Wenn er sein Herz nicht verstockt vor dem Offenkundigen, wenn er sich nicht aktiv weigert, Gott zu begegnen. Und Paulus betont deshalb, wir haben es Römer 1 als Lesung gehört, kein einziger hat eine Entschuldigung, kein einziger, keiner. Sie haben alle von Gott gewusst, sagt Paulus, sie haben alle gewusst. Im Innersten seines Herzens weiß jeder Mensch vom allmächtigen, lebendigen Gott. Seine Werke der Schöpfung, sein Wirken in der Geschichte und sein Handeln im Leben eines jeden Einzelnen. Wie oft haben Menschen gesagt, da habe ich noch mal Glück gehabt. Ui, das ist noch mal gut gegangen und so weiter und so fort. Und wie oft haben sie darüber nachgedacht, sich zu fragen, ob das eben nicht nur Zufall und Glück war. Denn Zufall und Glück gibt es gar nicht. Oder habt ihr den Zufall schon mal gesehen oder das Glück? Nein, da stehen ja Mächte dahinter, die die Geschicke eines Menschen so oder so lenken. Das ist die Hand des allmächtigen Gottes, der in deinem Leben eingegriffen hat, um dich vor Schaden zu bewahren. Dann war es nicht Glück oder Zufall, es war der allmächtige Gott. Dass wir doch innehalten und nachdenken. Sein Wirken in der Geschichte und sein Handeln im Leben eines jeden Einzelnen geben überreichlich Zeugnis von ihm, dem lebendigen Gott, unserem himmlischen Vater. Und darüber hinaus jeder Mensch, der vorübergeht, jedes Tier, das wir sehen, jede Blume, die da draußen im Garten oder auf den Feldern wächst, die schreit uns ins Gesicht, es gibt ihn, den allmächtigen Gott, den Schöpfer, der auch dich geschaffen hat, der dich liebt, der auch dir ganz persönlich begegnen will. Lassen wir uns doch nicht abhalten, durch wen oder was auch immer, ganz persönlich diesem lebendigen, allmächtigen Gott zu begegnen. Er ist heute da, er steht vor uns, er streckt seine liebenden Arme aus, er will sich unseres Lebens, unserer Nöte, unserer Herausforderungen annehmen. Und liebe Geschwister und all diejenigen, die es hoffentlich möglichst bald werden, Geschwister im Herrn, und solche, die zu ihm gehören. Zu allen Zeiten haben Menschen Jesus an ihrer Seite gebraucht. Das war immer lebensentscheidend. Um ein gutes, ein wirklich gutes und gesegnetes Leben zu führen. Heute brauchen wir ihn mehr denn je. Denn die Zeiten sind finster geworden und sie werden immer finsterer. Aber mit Jesus. Und das ist die frohe Botschaft, die wir bringen dürfen. Wir dürfen die Augen nicht zumachen, müssen sie nicht zumachen vor der zunehmenden Finsternis um uns her. Aber mit Jesus kommt strahlendes Licht, kommt Freude und Zuversicht in unser Leben, auch in dein Leben. Verweigere dich nicht, ihm zu begegnen, ihn anzunehmen als deinen Herrn und Heiland. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du gekommen bist, uns zu begegnen, Du bist nicht im Himmel auf deinem Thron geblieben und hast darauf gewartet, dass wir uns abrackern, um irgendwo dieses Unmögliche zu schaffen, durch ein besseres Leben, durch Halten deiner Gebote, durch was weiß ich alles, den Weg zu dir zu schaffen. Nein, du hast den himmlischen Thronsaal verlassen. Du bist heruntergekommen, was wir an Weihnachten gefeiert haben, jedes Jahr an Weihnachten feiern. Im Stall von Bethlehem bist Mensch geworden. Hast unsere Not, unser Elend, unsere Verlorenheit auf dich genommen, Karfreitag, bist für uns ans Kreuz gegangen und hast dies machtvoll am Ostersonntagmorgen, am ersten Tag der Woche, unter Beweis gestellt, dass der Tod besiegt ist, auch für uns. Und nun streckst du deine liebenden Vaterarme aus nach einem jeden einzelnen von uns, Herr. Ganz egal, wie böse wir sein mögen, ganz egal, wie weit entfernt wir im Moment sein mögen von dir, ganz egal, wie tief wir in ungute Machenschaften verstrickt sein mögen. Du gehst einem jeden einzelnen von uns nach und hast uns lieb und willst uns annehmen, so wie wir sind, und uns dann verändern durch deinen Heiligen Geist. Du weißt, was manche von uns, die jetzt vielleicht zuhören oder sonst im Laufe der Zeit dieses Wort hören, abhalten mag, wirklich dir zu begegnen, die Barrieren niederreißen zu lassen, das Herz dir zu öffnen. Und wir wissen auch, es kann ja nur durch deinen Heiligen Geist geschehen. Wir selber können uns nicht den Zugang zu dir verschaffen. Wir können auch nicht unser Herz wirklich aufschließen. Aber wenn du es aufgeschlossen hast, wenn du zu uns gesprochen hast und wir sehen und erkennen, dass du vor uns stehst, der lebendige, allmächtige Gott, und dass du zu uns sagst, du, ich hab dich lieb, ich will dein Heiland sein, dein Herr. Ich will dein Leben neu machen, ich will dir Hoffnung, Zuversicht, Freude schenken und dich durchtragen durch die Nöte und Herausforderungen dieses Lebens bis in die Ewigkeit hinein, dass wir dann doch nicht Nein sagen, dass wir uns nicht verweigern wie die hohen Priester und Schriftgelehrten damals, die Wunder Gottes sahen und sich entrüsteten, anstatt zu loben und zu preisen. Herr Jesus, schenke, dass doch jeder von uns, der es hört, diese Einladung annimmt und Ja sagt, dir begegnet. Und so wollen wir auch weiterhin sowohl für unsere Gemeinde beten, aber auch für alle Kranken, Alten, Betrübten, Mühseligen und Beladenen. Herr, ja, du weißt, wie viele in diesen Tagen ganz besonders ein zerschlagenes Herz haben. Seien es äußerliche Dinge wie Krankheiten, wie Arbeitslosigkeit, allgemein in diesen Tagen des wirtschaftlichen Niedergangs in unserem Land, Zukunftsängste, auch materieller Art. Du weißt, wie auch der Böse in unsere Ehen und Familien einbricht und durcheinander bringt, zerreißt, was du doch zusammengefügt hast, zerreißen will, dass du ihn daran hinderst und wehrst. Menschen Vertrauen zu dir schenkst, einander zu vergeben, wieder aufeinander zuzugehen, mit dir ein neues, zuverlässiges, festes Fundament in ihren Ehen zu gründen. Du weißt um die Depressiven, um die Einsamen, richte du sie auf, tröste und stärke sie, durchzuhalten bis zu dem Tag, den du jedem Einzelnen bestimmt hast. Und wir bitten dich auch für unser Volk und Vaterland, für die ganze politische Situation im Nahen Osten, im Iran, Herr. Wir sehen, wie sich der Wahnsinn austobt, auch in der Ukraine mit diesem Kriegen. Wie hier Rohstoffe, insbesondere Energie, verknappt werden, wie das Leben immer mehr verteuert wird, wie sich die Reichen und Superreichen immer mehr durch die Verteuerung und Inflation die Taschen füllen und das gemeine Volk immer ärmer wird. Und unzählige auch körperlich und physisch auf der Strecke bleiben. In den Kriegsgebieten und auch sonst. Wir können nur bitten, Herr, erbarme dich. Tritt du diesem Wahnsinn und Bösen, soweit es in diesen Tagen noch möglich ist, entgegen. Schenke du Vernunft. Und wir sehen auch in diesen Tagen, Herr, auch in unserem eigenen Volk, wir haben es an einigen Beispielen mitbekommen, wie in die Schulen hinein Unmoral und Sünde getragen wird, zum Teil mit Millionen von staatlicher, von politischer Seite unterstützt. Es ist ja nicht der Staat, Herr. Es sind politische Kräfte, die da ihr Unwesen zum Teil treiben im Namen des Staates, den sie missbrauchen, für ihre politischen Zwecke und Interessen und junge Menschen von Kindheit und Jugend an schädigen, an Leib und Seele. Auch da können wir nur sagen, Herr, erbarme dich. Und wir bitten dich für unsere verfolgten Geschwister überall auf der Welt. Und loben und preisen dich, Herr, dass mitten in all diese Finsternis, die wir auch im Gebet jetzt in Teilen vor dich gebracht haben, das Licht deiner Liebe leuchtet. Und noch einmal ganz zum Schluss, dass doch jeder, der dich sieht, der dich erkennt, sich nicht verweigert, dir persönlich zu begegnen, dein Heil anzunehmen, dein Kind zu werden. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen.
Wir erheben uns zum Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.